Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Miriam C. am Mikrofon und mit dem neuen Roman von T.C. Boyle, mit einem Nachruf auf den gestern im Alter von 95 Jahren gestorbenen französischen Dichter Philippe Jacotet und zu Beginn mit polemischen Wortbeiträgen aus der jüngeren deutschen Geschichte. Anfang der 1990er Jahre häuften sich in der frisch vereinigten Bundesrepublik prominent und vehement geführte Literaturdebatten. Der Literaturstreit 1990 entbrannt um die Erzählung »Was bleibt?« der ostdeutschen Schriftstellerin Christa Wolf und ebenfalls scharf kritisiert wurde Botho Strauß, zivilisationskritischer Essay »Anschwellender Boxgesang« von 1992. Wie über diese Texte und Personen, die sie verfasst hatten, öffentlich diskutiert wurde, veränderte nun nicht nur das Konzept von literarischer Autorschaft, sondern auch von öffentlicher Meinungsbildung. Das sagt der Literaturwissenschaftler Jürgen Brockhoff in seiner neuen Studie »Literatur, Streit und Boxgesang«. Darin unterzieht er die literarischen Ausgangstexte und sämtliche Debattenbeiträge einer differenzierten literaturwissenschaftlichen Analyse. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ich habe ihn als erstes gefragt, ob damit nicht jede Polemik von vornherein hätte verhindert werden können.
Das ist natürlich immer schwierig. Die wissenschaftlichen Studien, die wissenschaftliche Tätigkeit ist das eine. Aber die kontroverse Diskussion, das Führen von Debatten ist natürlich etwas anderes. Für mich war wichtig, dass man vielleicht einen Fehler oder einen Nachteil zu umgehen versucht. Dass man nämlich bei der Inaugenscheinnahme von Debatten und Kontroversen nicht die Polemiken verlängert, also gewissermaßen selber in die Diskussion einsteigt und die analytische Distanz, die vielleicht zunächst einmal unspektakulär erscheint, das ist aber, glaube ich, ganz wichtig, um diese analytische Distanz zu gewinnen, dass man einen klaren Kopf behält, also nicht ins Handgemenge sich begibt.
Ist es im Nachhinein vielleicht auch einfach einfacher als sozusagen in der laufenden Debatte?
Ja, natürlich. Die zeitliche Distanz käme ja zur analytischen Distanz hinzu. Und das soll nicht so hochtrabend klingen, als ob man über den Dingen schweben würde. Natürlich sind wir auch als Wissenschaftler immer in politische Kontexte eingebunden. Man sollte also nicht so tun, als ob man alles neutral und objektiv analysiert. Aber dennoch ist es, gerade wenn Diskussionen so affektiv oder polemisch aufgeladen sind, dann schien es mir von Vorteil zu sein, die Texte etwa von Christa Wolf oder von Botho Strauß so genau und vorurteilsfrei und so ruhig wie möglich zu analysieren. Weil ich glaube, dass man dann etwas anderes sieht, als wenn man gewissermaßen selber ja erregt ist und sich einmischt, was ja prinzipiell auch eine Tugend ist, wenn man sich engagiert, interveniert. Aber ich glaube, das Spiel der Wissenschaft läuft ein bisschen anders. Und so erkläre ich das, dass ich ganz schlicht die Texte von Wolf und Strauß möglichst genau zu lesen versucht habe.
Mit welchen neuen Erkenntnissen dann?
Eine Erkenntnis ist für mich gewesen, dass Christa Wolf in ihrer sehr stark kritisierten Erzählung insofern eine sehr reflektierte Position bezieht, dass sie selber die Anatomie der Öffentlichkeit, zumal im Lichte der Wende, der revolutionären Umwälzung, selber reflektiert. Das ist bisher überhaupt nicht gesehen worden, dass diese literarische Erzählung von Christa Wolf sich selber in der literarischen Erzählung mit Öffentlichkeit beschäftigt. Und es geht eigentlich nicht so sehr darum, wie ist die Person Christa Wolf, die Schriftstellerin Christa Wolf, im DDR-Kultursystem positioniert gewesen. Das ist natürlich eine legitime Frage und da kann man auch drüber streiten, wie fragwürdig oder wie kritisch, systemkritisch ist Christa Wolf gewesen. Für mich war der Ansatz ein ganz anderer, dass nämlich in den Texten selber das zur Debatte steht.
Wenn wir uns jetzt den zweiten Text sozusagen dieser zweiten Debatte um Botho Strauß anschauen, Anschwellender Boxgesang, das ist ja schon zu einem Schlagwort geworden für eine bestimmte Haltung dieser Essay, die Haltung des rechtsintellektuellen Schriftstellers oder eben der rechtsintellektuellen Schriftstellerin, eine Figur, die ja auch heute im literarischen Diskurs immer wieder auftaucht, dass der Fischer Verlag keine Bücher mehr von Monika Maron mehr herausgeben wird, weil sie im Buchhaus Loschwitz publizierte, das wurde zuletzt breit diskutiert und trotzdem fragen sie zu Beginn Ihrer Studie, Herr Brockhoff, ob es denn den rechtsintellektuellen Schriftsteller überhaupt gibt oder ob er eine Fiktion ist. Warum sollte er denn eine Fiktion sein?
Ja, ich habe das einfach zur Debatte gestellt, weil ich natürlich weiß, dass die Figur des rechtsintellektuellen Schriftstellers eine höchst umstrittene Figur ist. Und wenn Sie nach Bodo Strauß und seinem Essay fragen, dem Spiegel-Essay von Bodo Strauß ist ja eine Welle der Empörung entgegengeschlagen. Bodo Strauß hat öffentlich darüber nachgedacht, und ich formuliere jetzt absichtlich neutral, er hat öffentlich darüber nachgedacht, was es für ihn heißt, als Autor heißt, Zitat, rechts zu sein. Das war natürlich das Schlagwort. Und vielleicht hilft es weiter, wenn man zwei Arten von polarisierenden Öffentlichkeit unterscheidet. Also Empörung ist das eine, aber das Beziehen einer Kontroversen, die man ja kontrovers diskutieren könnte, ist das andere. Und ich sehe es so, dass die Empörung eigentlich sehr stark, sehr schnell die Überhand genommen hat. Man könnte ja ketzerisch die Frage stellen, ich will sie jetzt gar nicht beantworten, was ist denn daran schlimm, wenn ein Schriftsteller aus den und den Gründen, und ich habe das versucht nachzuzeichnen, darüber nachdenkt, was es hieße, ich formuliere im Konjunktiv, rechts zu sein. Warum ruft das Empörung hervor? Ich würde sagen, also mit einem jüdischen Soziologen Ernst Mannheim, der von den Nazis 1933 flüchten musste, dieser Ernst Mannheim, der Soziologe, hat gesagt, Polarisierung ist eigentlich für einen demokratisch-pluralistischen Meinungsstreit wichtig, hilfreich. Und man könnte dieselbe Frage auch da stellen. Verträgt die Demokratie Positionen, die wir vielleicht nicht von vornherein gutieren, unterschreiben würden? Es geht ja nicht um Parteipolitisches in Bezug auf die Figur des Rechten. Ich sehe aber mit einer gewissen Verwunderung, das mag jetzt der Wissenschaftler, der im Nachhinein betrachtet und ja nicht Zeitzeuge gewesen ist, wie hoch die Wellen der Empörung schlagen. Und dann käme es eigentlich darauf an, dass sich die Wogen glätten, dass man einen Schritt zurücktritt und dann genau zu bedenken versucht, was hat eigentlich Bodo Strauß der Öffentlichkeit zu denken geben wollen? Das ist eine ganz einfache Frage, die ich mir gestellt habe. Unpolemisch und nicht die Polemik wieder verlängernd.
Diese Mechanismen der Polemikverlängerung, wie Sie das jetzt genannt haben, sehen Sie denen im heutigen literarischen Diskurs mittlerweile irgendwas entgegengesetzt oder haben die sich noch verschärft?
Ich würde auch sagen, ein kluger Publizist hat das auch schon zu bedenken gegeben, Paul Jandl, dass die Polemikverlängerung oder sagen wir mal so, die Dichotomien zwischen einer Seite wir und die anderen, das hat sich doch erstaunlicherweise verfestigt. Und ein Ansatz, dass man diese Dichotomien, das Denken in polaren Gegensätzen überwindet. Ich weiß selber, dass das schwierig ist und es bedarf immer wieder eines neuen Anlaufs. Aber wenn Sie mich danach fragen, würde ich sagen, dass es doch ein Versuch wäre, diese festgefahrenen, eingefahrenen Polaritäten, Polarisierung zu unterbrechen, aufzubrechen. Das wäre für mich, wenn Sie mich nach einem, wenn man so will, Idealbild demokratischer Kommunikation fragen, dann wäre das ein brauchbarer Ansatz.
Sagt der Literaturwissenschaftler Jürgen Brockhoff. Wir sprachen über seine Studie Literaturstreit und Boxgesang, literarische Autorschaft und öffentliche Meinung nach 1989-90, erschienen im Wallstein Verlag. Der 1948 geborene Tom Corrigason Boyle ist ein äußerst produktiver Autor. 28 Romane und Erzählungsbände sind von ihm erschienen. In mehr als 2 Dutzend Sprachen wurden sie übersetzt. Von Deutsch oder Französisch bis Litauisch, Lettisch, Japanisch oder Farsi. Sollte eines von T.C. Boyles Büchern je in amerikanischer Gebärdensprache aufgezeichnet werden, dann wohl sicher sein neuestes. Sprich mit mir. Das erzählt von Primatenforschung, genauer von Sam, einem 3-jährigen Schimpansen, der aufwächst wie ein Mensch, sich für einen Menschen hält und mit seinen Mitmenschen per Zeichensprache kommuniziert. Ist Sam damit noch ein Tier? Jannik Hanbiau-Federer denkt darüber nach.
T.C. Boyles neuer Roman »Sprich mit mir« ist ein Versuchsaufbau und ein Tarzan-Roman unter umgekehrtem Vorzeichen. Nicht ein Mensch wird im kleinen Kindalter von Primaten adoptiert, sondern ein Primatenbaby von Menschen. Die Forschungsfrage lautet, Wie weit lässt sich dessen Sozialisation unter Menschen treiben, wenn man es in Menschenkleider steckt, mit Menschenfutter nährt, es lehrt, sich mittels menschlicher Sprache zu verständigen? Der Primat, um den es geht, ist ein Schimpanse namens Sam. Ein ziemlich ausgefuchster Zeitgenosse, dessen Intelligenz sich oft zum Leidwesen derer äußert, die ihn beaufsichtigen.
Sein Humor war ein Ausdruck seiner Macht über das Haus und all seine Bewohner. Schimpansenhumor. Sein Spektrum reichte von Streichen, wie man sie von einem Vorschulkind erwarten würde. Er versteckte Dinge, verwandelte einen Cheeseburger in ein Frisbee und kackte in Schuhe, bis hin zu etwas Dunklerem, ja geradezu sadistischem. Bei Amy aber verhielt er sich anders.
Und das von Beginn an. Obwohl Amys Vorstellungsgespräch eher holprig verläuft und sie zudem im falschen Hauptfach eingeschrieben ist, Frühpädagogik statt Psychologie, lässt sich Projektleiter Guy Schermerhorn überzeugen. Ohnehin läuft es gerade nicht rund bei ihm. Seine Frau hat ihn verlassen, die zugleich Sams Hauptbezugsperson war. Als Guy auf die Ranch zurückkehrt, die er mit Sam bewohnt, liegt das Mobiliar verwüstet. Essen klebt an den Wänden und die Doktoranden sind heillos überfordert. Zu allem Überfluss lässt Barbara die Haustür offen und Sam entwischt. Aber er kommt nicht weit, denn draußen trifft er Amy zum ersten Mal.
Sam hockte auf der Veranda und starrte in die Augen der anderen Frau, der Schüchternen mit dem hübschen Gesicht. Amy. Er rannte nicht, er rührte sich nicht. Er sah über die Schulter zu Guy, der sich gerade auf ihn stürzen wollte, gebärdete »Tut mir leid, tut mir leid« und sprang ihr in die Arme.
Natürlich sind Amy wie Sam und die besondere Beziehung, die sich zwischen ihnen entspinnt, frei erfunden. Und doch orientiert sich Boyle an einer historischen Vorlage, nämlich am Psychologen und Primatenforscher Roger Fouts und seinen Memoiren »Next of Kin«. 1966 war auch Fouts Vorstellungsgespräch gründlich schiefgegangen. Er hätte den Job nicht bekommen, hätte sich ihm Washu, das gebärdensprechende Schimpansenbaby, nicht einfach in die Arme geworfen. Und wie Washu gerät auch Sam bald an einen sehr viel weniger nachsichtigen Forschungsleiter. Im Roman heißt er Donald Moncrief und Boyle zeichnet ihn als einäugigen Bösewicht. Er lässt seine Schimpansen im eigenen Kot vegetieren, malträtiert und foltert sie, weil er nicht glaubt, dass in ihnen so etwas wie eine Seele wohnt. Überhaupt steht der ganze Forschungszweig auf der Kippe. Amy will sich davon nicht beirren lassen, bekniet Moncrief, weiter mit Sam arbeiten zu dürfen. Unbezahlt, wenn es sein muss.
»Ach, scheiße, nicht schon wieder«, sagte Moncrief. »Hör zu, Spracherwerbsprojekte sind passé, gewöhn dich dran. Wenn du es genau wissen willst, steht zurzeit die ganze Affenforschung von A bis Z auf wackligen Beinen. Das Einzige, wofür die Tiere jetzt noch gut zu gebrauchen sind, ist die biomedizinische Forschung. Da geht's um AIDS und den Boom der Transplantationsmedizin. Und die brauchen so viele Affen, wie sie kriegen können.«
Tatsächlich war 1979 ein vernichtendes Paper erschienen. Einer der Primatenforscher hatte sich dem Verdikt des Linguisten Noam Chomsky angeschlossen, demzufolge nur dem Menschen die Universalgrammatik der Sprache zugänglich sei. Schimpansen imitierten höchstens Gebärdensprache, um die Belohnungen ihrer beglückten Forscher zu ergattern. Boyle dagegen lässt keinen Zweifel, dass Chomsky Unrecht hat, dass Sam sehr wohl spricht und kommuniziert, grübelt und denkt. Dass der Showdown des Romans eng verstrickt ist mit Boris Karloffs Frankenstein, der brüllt und wütet, während die Dorfbewohner mit Fackeln und Hunden anrücken, ist kein Zufall. Denn Sam wird den Menschen zum Monstrum, zum mahnenden Zeichen. Was nämlich geschähe, wenn die Grenze zwischen nutzbarem Tier und beseeltem Menschen nicht nur ein wenig verschoben werden müsste, um auch sprechenden Primatenschutz zu gewähren? Was, wenn die Grenze an sich in Frage stünde? Die menschliche Ökonomie und ihr gefräßiger Umgang mit der Schöpfung geriete gänzlich ins Wanken. Es dauert, bis einem diese Implikationen dämmern. Aber das macht nichts. Bis dahin hat man es mit einem mitreißenden Roman zu tun, der einem nur manchmal das Herz bricht.
Yannick Hanbiau-Federer über T.C. Boyle, Sprich mit mir, aus dem Englischen übersetzt von Dirk van Gunsteren und erschienen im Hansa Verlag. Heute Nachmittag vermeldete eben dieser Hansa-Verlag, dass Philippe Jacotet gestern gestorben ist. Der 1925 geborene Jacotet war einer der bedeutendsten europäischen Schriftsteller. Das Werk des seit den 1950er Jahren in Frankreich lebenden Schweizers umfasst Lyrik und lyrische Prosa, die seit vielen Jahren auch in deutscher Übersetzung erscheint. Jacotet lieh seine Stimme aber auch als Übersetzer so bedeutenden Dichter, Kolleginnen und Kollegen wie Friedrich Hölderlin, Rainer Maria Rilke oder Ingeborg Bachmann. Und Philippe Jacotet war auch ein Mann, der die Stille weit ab vom Rummel des Pariser Literaturbetriebs liebte, dem er nie angehörte und der ihn doch verehrte. Nun ist Philippe Jacotet im Alter von 95 Jahren gestorben. Jürgen Ritte erinnert an ihn.
Il est vrai que plus les années passent, plus la prolifération ailleurs des commentaires et des paroles.
Es ist wahr, je weiter die Jahre voranschreiten, desto mehr erschreckt mich das Wuchern der Kommentare und des Geredes allenthalben, wie auch das der Bilder. Und das verstärkt noch, über das Schreiben hinaus, meinen Wunsch nach Stille.
Der Lyriker Philippe Jacotet war einer der Stillen im Lande und doch, dies ist wohl sein Paradox, einer der meistgehörten. Ganz so, als ob inmitten der dröhnenden Bilderfluten, die auf uns einstürzen, des permanenten Rauschens der Diskurse, das uns täglich umspült, einzig noch die Stille wirklich vernehmbar wäre. Als er, was nur ganz wenigen Autoren und zumal Lyrikern zu Lebzeiten vergönnt ist, im Alter von 90 Jahren, das war 2015, mit einer großzügigen Auswahl aus seinem in 7 Jahrzehnten gewachsenen Werk Einzug hielt ins Allerheiligste der französischsprachigen Bücherwelt, in die Bibliothèque de la Pléiade, da musste sich selbst der höchst seriöse staatliche Rundfunksender France Culture mit der Wiederholung eines längeren Interviews zufrieden geben, das Jacotet bereits zu Anfang des Jahres 2011 gegeben hatte. Schon früh hatte sich Jacotet aus dem Literaturbetrieb zurückgezogen. Keine großen Worte, keine rhetorischen Bilder, keine surrealen Traumgebilde, keine Ideengebäude, kein hermetisches Geraune, sondern Einfachheit, Nähe zu den Dingen, kristalline Transparenz, wie Jacotets Landsmann Jean Starobinski einmal formulierte. Unmittelbarkeit im Verhältnis zur umgebenden Landschaft, deren Wahrheit einfangen. Das mag sich beim ersten Hinhören nach naiver Feld-Wald-Wiesen-Lyrik anhören, aber Einfachheit, dies wäre das nächste Paradox, ist ein komplexes Ding. Jacotet, der sich wie kein anderer französischer Autor der Gegenwart der deutschen Literatur nahe fühlte, Musil, Hölderlin, Novalis, Rilke oder Ingeborg Bachmann ins Französische übersetzte und ein imposantes Œuvre als Literaturkritiker hinterlässt, war kein naiver, blind der Sprache vertrauender Dichter. Der angestrebten Unmittelbarkeit steht die Sprache, die zu dieser Unmittelbarkeit führen soll, stets im Wege. Jacotets Skepsis gegenüber der Sprache schien mit den Jahren noch zu wachsen. Seine Gedichte wurden immer wortkarger.
Bäume, geduldig entreißen sie sich der wüsten, lichtlosen Welt der Knochen, der Samen. Mit jedem Jahr durchzitterter von Luft zu sein.
In Friedhelm Kemps Übertragung dieses Gedichts aus dem Jahre 1964 entsteht, wie beim japanischen Haiku, die ephemere Skizze eines Baumes mit seinem weit ausgreifenden Geäst in der lichten Luft und seiner Herkunft aus dem dunklen, modernden Erdreich. Tatsächlich bewegte sich Jacotet ab den 60er Jahren immer mehr auf die minimalistische Form des Haikus zu, diese dichten, poetischen Momentaufnahmen, die mit einer äußersten Ökonomie der sprachlichen Mittel auskommen. Jacotets Lyrik ist, wie gleichzeitig schon bei Francis Ponge, der Versuch, die Dinge zu sehen, ihre Poesie nachzuschöpfen. Mit dieser besonderen Ethik des Schreibens wurde Jacotet neben Yves Bonnefoy, Michel Degi, Francis Ponge oder René Char zu einem der ganz großen Vertreter der französischen und nicht nur der französischen Lyrik des 20. und frühen 21. Jahrhunderts.
Jürgen Ritte über Philippe Jacotet. Gestern ist der Lyriker, Essayist und Übersetzer im Alter von 95 Jahren gestorben. Mit Forschung aktuell und den Corona-Impfstoffen 2.0 geht es gleich nach den Nachrichten weiter hier im Programm, wie Vakzine an neue Virusvariationen angepasst werden. Vom Büchermarkt war es das für heute. Am Mikrofon war Miriam C.